Ja, ich freue mich besonders, dass ich heute Morgen hier stehen darf und nicht nur die Moderation machen darf, sondern auch predigen darf. Und das ist wirklich für mich ein totales Vorrecht, dass ich die Gelegenheit habe, von meinem Herzen zu erzählen. Aber vielmehr geht es, glaube ich, darum, dass ich hoffe, es gelingt mir, das Herz Gottes rüberzubringen, was er sagen möchte heute Morgen. Und ich möchte einfach ein bisschen so eine Vorrede sozusagen halten, bevor wir dann in die erste Folie einsteigen. Wir hatten ja diese Reihe Open Topic und das, ihr erinnert euch, der Heinz hat angefangen über Endzeit zu sprechen. Dann ging es beim Dave darum über Seele und Geist. Da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Und der Heinz hat ja letzte Woche dann nochmal so schön die Vision vom X-Hop dargestellt, mit, dass es eine Ausgewogenheit geben muss zwischen unserem Inneren und dem Äußeren, also zwischen dem geistigen Leben und dem, was wir nach außen tun, aber auch zwischen dem Großen und dem Kleinen. Und er hat schon einen Satz gesagt, an dem ich, was heute so ein Teil meiner Predigt sein wird, nämlich hat er auch gesagt, dass ein Christ ist derjenige, der ein Jünger ist, der den Willen Gottes tut und der sein Leben gibt für Jesus. Und ich möchte einfach gerne heute nochmal auf so ein paar Fragen eingehen. Die wurden jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit Open Topic gestellt, aber die sind bei mir immer wieder so aufgekommen, wo auch Leute mich was gefragt haben und wo ich einfach gerne darauf eingehen möchte. Und zwar, wenn man hier auch viel investiert und wenn man hier viel gibt, dann gibt es immer wieder auch so die Frage, ja, besteht nicht die Gefahr, dass man vielleicht zu viel gibt, dass man vielleicht zu viel investiert in die Gemeinde, dass man zu viel mitarbeitet, dass man sich da selbst irgendwie verliert? Oder wenn man eben zu 100% gibt, also wer mich kennt, der weiß, dass ich jemand bin, wenn er was macht, dann macht er es immer zu 100%. Dann gibt es aber auch manchmal Leute, die sagen dann, naja, das ist ja nur das Ehrenamt, da muss ich ja jetzt mich nicht so engagieren wie jetzt vielleicht auf der Arbeit, wo ich von meinem Arbeitgeber Geld dafür bekomme. Und ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich da Termine so einhalte und dass ich Deadlines so einhalte? Weil das ist ja eigentlich nur die Gemeinde in Anführungszeichen. Und parallel dazu hat mich ja einfach seit Monaten schon beschäftigt. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, aber ich persönlich und meine Frau, wir machen manchmal schon so Ruhestandsplanung und fragen uns so, was würden wir jetzt machen, wenn das Geld keine Rolle mehr spielt und wenn wir einfach nicht mehr für Geld arbeiten müssen? Also wie würden wir unsere Zeit füllen? Und Gott hat mich über Monate da immer wieder zu mir geredet und um es kurz zu machen, es kommt eigentlich immer wieder raus, dass wir oder dass mir ganz bewusst ist, dann werde ich jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang eine Kreuzfahrt machen und irgendwie durch die Gegend schippern und irgendwie endlich mal alle 100 Bücher lesen, die ich schon immer lesen wollte, sondern für uns beide ist völlig klar, ja, dann ist eigentlich der Moment gekommen, wo wir erst recht etwas tun können für Gott und um das Reich Gottes zu bauen, weil wir dann Zeit haben und weil wir nichts anderes tun müssen. Und all das hat mich eben zu diesem Predigtthema heute gebracht, wo ich geschrieben habe, mein Äußerstes für sein Höchstes. Wer Oswald Chambers kennt, der weiß, der Titel ist geklaut von diesem Andachtsbuch. Eins der am meisten gelesenen und verkauften Andachtsbücher weltweit. Ich werde nachher auch nochmal daraus zitieren. Aber ja, vielleicht mal so angefangen. Wenn ich jetzt auch darüber spreche, über Mitarbeit und über sein Höchstes zu geben, dann möchte ich gleich vorausstellen, mir ist bewusst, dass es Zeiten in unserem Leben gibt, wo es auch von Gott dran ist, dass wir zur Ruhe kommen und dass wir vielleicht uns auch eine Auszeit nehmen. Der Heinz hat das letztes Mal auch schon gesagt. Es gibt Zeiten, wo Gott uns ins Gebet ruft. Es gibt Zeiten, wo wir vielleicht einen kranken Angehörigen pflegen. Es gibt Zeiten, wo wir vielleicht ein Kind zur Welt gebracht haben und wo natürlich die Mami sich um das Baby kümmert. Aber mir geht es so darum, wenn ich einfach eine Retrospektive hatte von meinem ganzen Leben, wie ist es da in meinem Herzen gewesen, wenn Gott mich fragt, hey, schau mal dein Leben an, wie war da deine Haltung? Hast du mehr Zeit damit verbracht, irgendwo Freizeit zu haben und was für dich persönlich zu tun oder wie hast du deine Zeit gefüllt? Ich glaube, das ist das, was Gott fragen möchte auch heute Morgen. Aber wie gesagt, mir ist bewusst, dass es Zeiten gibt, wo auch andere Dinge dran sind. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht einfach um das, wenn wir unser ganzes Leben anschauen. Wie haben wir da investiert und wie haben wir da gelebt? Und auch noch vorausgeschoben, für mich persönlich war das nie eine Frage. Also ich habe mich bekehrt, ich habe eine sehr klare Bekehrung erlebt mit Gott und ich weiß noch, an dem Abend, wo ich mich bekehrt habe, da hat sofort Gott angefangen, prophetisch zu mir zu reden und das war ein Jugendevent im Sommer, im Juli, da war es so heiß wie jetzt und auf dem Rückweg saß ich im Bus mit 50 jungen Leuten und ich habe sofort angefangen, von dem zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Also das Erste, was ich gemacht habe, war sofort Zeugnis zu geben und zu predigen und einen Sommer später bin ich auf einen Missionseinsatz gegangen nach Tansania und bin da losgefahren unter schwierigen Umständen zum Teil. Und wieder ein Jahr später war eine Sommerkonferenz von jungen Leuten irgendwo bei Nördlingen da. Und da war für mich völlig klar, dass ich da mitarbeite und habe den Essensdienst mitgearbeitet und den ganzen Tag mit dem VW-Bus Essen rumgefahren, damit die ganzen jungen Leute da, über 1000 Leute, was zu essen hatten. Und später bin ich, ein Jahr später bin ich nach Lüdenscheid gegangen zum Walter Heidenreich in die FZG und habe 6 Jahre lang mitgearbeitet, darunter 3 Jahre Vollzeit. Also für mich persönlich war das nie eine Frage, weil Gott hat mein Herz so ergriffen und hat mich so befreit und mir war seine Liebe so bewusst, dass es für mich in meinem Herzen der nächste Schritt sofort war, zu sagen, ja Herr, ich will was zurückgeben von dem, was du für mich getan hast. Wie ich mich bekehrt habe an dem einen Abend, war ein Bild, das weiß ich noch wie heute, ich habe das Kreuz gesehen und das Kreuz war wie so eingefasst von so einem roten Herzen. Und Gott hat mir gezeigt, hey, ich bin ans Kreuz gegangen, weil ich dich so sehr liebe. Ich habe das Letzte gegeben für dich, weil ich dich so sehr liebe und ich will, dass du errettet bist und dass du das ewige Leben hast. Genau, was der Dennis heute gesagt hat. Unser Herz schreit nach der Ewigkeit, aber Gott hat gesagt, ich habe den Himmel gemacht, damit du leben kannst. Also nur das so vorausgeschickt, was mein Leben angeht, aber viel mehr will ich jetzt einfach ins Wort Gottes reinschauen, weil ihr sollt ja nicht das machen, was ich gemacht habe, sondern ihr sollt das tun, weil ihr getrieben seid von dem, was Gott tut. Und ja, der Dave hat es letztes Mal gut gesagt, unsere Seele braucht Nahrung. Und ich habe vorher auch gesagt, ja, das ist auch gut, dass wir in Urlaub gehen und dass wir unserer Seele geben, was sie braucht. Auch meine, also ich gehe auch mal ins Kino. Ich gehe auch mal gerne in Urlaub, das ist überhaupt gar nicht die Frage. Aber wie gesagt, es geht am Ende des Tages darum, was ist das, was Gott auch wichtig ist und was er anschaut. Und ich möchte gerne mal die erste Folie und ich möchte mal ziemlich krass einsteigen und einfach mal sagen, vieles von dem, was wir hier erreichen können, auch auf der Erde und was wir uns erarbeiten können, ist eigentlich vergänglich. Und der Dennis war heute so schon so prophetisch, hat was auf den Prediger zitiert. Ich habe jetzt auch ein paar Verse vom Prediger und die möchte ich auch nochmal kurz vorlesen. Denn die Menschen und Tiere erwartet das gleiche Schicksal. Sie müssen alle sterben. Beide werden zu Staub, aus dem sie auch hervorgegangen sind und zu dem sie wieder zurückkehren. Genauso nackt wie er, also der Mensch, bei der Geburt auf die Welt gekommen ist, muss der Mensch auch wieder diese Erde verlassen. Und obwohl er viel gearbeitet und große Mühen auf sich genommen hat, wird er nicht einmal eine Handvoll von seinem Besitz mit sich nehmen können. Ja, das ist schlimm. Wie der Mensch, die gekommen ist, so verlässt er sie auch wieder. Was bringt es ihm am Ende, dass er sich um Wind gemüht hat? Also das sind mehrere Verse aus ein paar Kapiteln. Ich habe einfach die rausgegriffen, die das prägnant zusammenfassen. Und was da einfach rüberkommt ist, oft ist es so, dass wir all unsere Mühen, all unsere Kraft, die wir haben, da reinstecken, uns irgendwas zu erarbeiten in dieser Welt. Dass wir alles tun, um die möglichst beste Ausbildung zu bekommen. Dass wir alles tun, um Ansehen zu erlangen. Dass wir alles tun, um beruflich erfolgreich zu sein. Und dass wir doch am Ende das Wesentliche vergessen. Und in dem Prediger ist dann eben die große Frage, was bringt es am Ende für all das, worum du dich gemüht hast, wenn es wie der Wind einfach wegbläst? Also was ist das, was am Ende wirklich Bestand hat? Was ist das, was am Ende wirklich, ja, was du auch sozusagen mitnehmen kannst in die Ewigkeit? Dein Haus, dein Auto, deinen Doktortitel, dein menschliches Ansehen, das kannst du nicht mitnehmen. Aber die himmlischen Schätze, die du sammelst, kannst du mitnehmen. Die Menschen, die du zu Jesus führst und die du im Himmel wieder siehst, weil sie zu Jesus gefunden haben, die kannst du mitnehmen. Da, wo du gegeben hast zu Lebzeiten und dein Geld investiert hast, das ist das, wo du dir himmlische Schätze sammelst. Und ich glaube, das ist immer wieder entscheidend, dass wir immer wieder sagen und uns unser Leben anschauen und sagen, wo investiere ich eigentlich hauptsächlich meine Kraft rein? Sind das Dinge, die am Ende des Tages, wenn ich sterbe, Schall und Rauch sind, oder sind das Dinge, die Bestand haben für die Ewigkeit? Und deswegen ist es so, dass ich einfach gerne in Menschen investiere. Weil ich weiß, dass das, wo ich in Menschen investiere, das ist, was Gott gefällt. Jesus selbst hat sein Leben für Menschen gegeben. Und die Menschen, die zum Glauben finden, die werde ich im Himmel wiedersehen und die werden sagen, hey Stefan, danke, dass du da warst. Die werden auch zu dir sagen, hey danke. Die werden zu einer Sarah sagen, danke, dass du Zeugnis gegeben hast und dass du beigetragen hast, dass ich das ewige Leben gefunden habe. Und das ist, was Bestand hat für die Ewigkeit. Das sind Schätze, die im Himmel gesammelt werden. Und es gibt auch diesen berühmten Satz, der auch oft gesagt wird, dass nur hier auf dieser Erde zu Lebzeiten können wir das Reich Gottes bauen. Wenn du tot bist, dann kannst du keinen Menschen mehr in den Himmel bringen. Aber solange du hier auf dieser Erde bist und Zeugnis bist und Teil bist des Reiches Gottes und Menschen zu Jesus führst, solange kannst du etwas beitragen, dass sie in den Himmel kommen. Wenn du tot bist, geht das nicht mehr. So, warum werden wir eigentlich angetrieben? Also was ist der Antrieb? Was ist das, was uns eigentlich, also warum tun wir das alles? Können wir mal die nächste Folie? Also im Endeffekt ist mir so bewusst geworden, es geht ja darum, dass wir sagen, hey, ich schaue auf Jesus und ich werde mehr so wie Jesus. Und bevor ich da jetzt auf so ein paar Punkte eingehe, lass uns mal das anschauen. Im 2. Korinther, da sagt Paulus, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Eigentlich habe ich mir überlegt, könnte ich jetzt hier aufhören und wir könnten jetzt eine Woche lang darüber reden, wie groß Gott ist. Weil das ist genau, was hier steht, weil Jesus ist so wunderbar. Wir schauen ihn an und wir sehen seine leuchtenden Augen, die brennen dafür, dass wir Leben haben. Wir sehen einen Gott, der ist unendlich groß. Ich habe mal vor einiger Zeit darüber gepredigt, so ein Video gezeigt, wie groß das Universum ist und wie klein wir Menschen sind. Wir haben einen Gott, der ist unendlich groß. Und du schaust ihn an und du siehst, er ist trotzdem hierher gekommen. Jesus, weil sich nicht zu schade ist, auf diese Welt gekommen ist, auf die Knie gegangen, damit du Leben haben kannst. Du schaust in die Natur hinaus, manche von euch waren paddeln, andere waren Bergsteigen. Du siehst die Größe Gottes, du siehst, wie wunderbar er ist. Du liest das Wort Gottes und was siehst du? Du siehst einen Gott, der Menschen geheilt hat, der mit Menschen zusammen war, der seine Zeit mit Menschen verbracht hat, der Essen vermehrt hat, der die Kranken geheilt hat. Der hat den ganzen Tag nichts anderes getan, als diese Dinge zu tun. Und dann schaust du ihn an und dann siehst du diese Liebe, die er hat. Und dann bekommst du Sehnsucht danach, dass das auch in deinem Leben Wirklichkeit wird. Dann bekommst du Sehnsucht danach und sagst, Herr, etwas von diesem Feuer, was du hast, etwas von dieser Leidenschaft will ich auch in meinem Leben. Etwas von dieser Retterliebe will ich auch in meinem Leben. Etwas von dieser Liebe, die du hast, das ist auch das, was durch mein Leben fließen soll. Etwas von dem, wie dein Herz schlägt für Kranke, das soll auch in meinem Herz schlagen. Warum haben wir ein Heilungsteam in unserer Gemeinde? Weil es hier Leute gibt, die genau das tun. Die sagen, ja, ich will, dass diese Krankenheilung, was Jesus vorgelebt hat, dass wir das auch tun und dass wir auch als Werkzeuge gebraucht werden. Und in der Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin, Mitte der 90er Jahre, da gab es ein bekanntes Lied. Das ist ein uralter Ohrwurm, aber das ist mir da in den Sinn gekommen. Ich kann jetzt zwar nicht singen, aber ich lese euch das mal vor. Da heißt es, immer mehr von dir, immer mehr. Immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Und ich finde das eben so super, weil es bleibt nicht stehen bei dem, dass ich sage, irgendwie ja immer mehr sein wie du, weil diese Jesusähnlichkeit, die zeichnet sich ja durch Handeln aus. Die zeichnet sich durch einen Ausfluss aus in unserem Leben. Wir bleiben nicht stehen und schauen ihn an und dann, sondern es geht weiter. Es hat eine Auswirkung, es hat einen Impact. Und das ist hier, was hier in dem Lied auch wiederkommt. Immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun. Wenn ich Jesus mehr verstehe, wenn ich sage, ich will mehr sein wie du, dann ist die logische Konsequenz, dass ich sage, ich tue deine Werke. Dann ist die logische Konsequenz, dass ich sage, ich verkünde das, was Jesus getan hat. Ich lege den Kranken die Hände auf. Ich bringe die frohe Botschaft dahin. Ich bringe Leben dahin, wo kein Leben ist. Das ist das, was hier in diesem Vers steht. Wenn es heißt, Christus ähnlich werden, dann sage ich, ja Herr, ich will so leben, wie du gelebt hast. Ich lege mein Leben hin. Jesus selbst hat sein Leben hingelegt wie ein Diener. Und das ist, sollte unsere Herzenshaltung sein. Die nächste Folie bitte. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen. Es geht nicht darum, dass wir vor 1 Million Menschen sprechen. Es geht nicht darum, dass wir einen Privatjet irgendwann haben, weil wir so viel Geld einsammeln, weil irgendwelche Christen unseren Dienst unterstützen. Es geht darum, dass wir unser Leben hinlegen, so wie es Jesus getan hat. Und hier heißt es auch wieder im Korinther, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus. Wenn du beurteilen willst, ob ein Dienst wirklich getragen ist von der Liebe Gottes, dann schau, ob es in erster Linie darum geht, dass Jesus groß gemacht wird oder ob Menschen groß gemacht werden. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Wer im Reich Gottes groß sein will, der wird zum Diener. Und heute Nacht konnte ich irgendwie lange nicht schlafen und habe darüber nachgedacht, wie kann ich das verdeutlichen. Und erst sind mir Beispiele eingefallen aus meinem Leben und dann ist mir eingefallen, wie große Leiter, die ich kenne, eigentlich gelebt haben. Und der Herr Josef hat es letztes Mal schon mal angedeutet, oft sieht man die paar Minuten, wo jemand hier auf der Bühne steht. Aber man sieht oft nicht das, was im Verborgenen passiert und wo Gott diese Menschen formt und wo er ihnen die Vollmacht gibt, die sie eigentlich haben. Und manche von euch kennen vielleicht den Pastor Heinrich Reger von der Passauer Gemeinde, die auch mit uns verbunden sind. Und ich war jahrelang sehr nah an ihm dran und wir waren gut befreundet. Und er ist einer der besten Prediger, die ich kenne. Und er hat wirklich ein Herz und er brennt für Jesus. Aber es gibt drei Punkte, die mir spontan heute Nacht eingefallen sind, wo man auch sieht, wie sein Herz ist und was er auch da macht, wo es die Menschen vielleicht nicht so sehen. Eine Zeit lang war es so, ich habe im gleichen Ort gewohnt wie er und egal zu welcher Tages- und Nachtzeit man gekommen ist, du hast an der Haustür geläutet, der hat die Tür aufgemacht und dich mit einem riesengroßen Lächeln angeguckt und gesagt, hey Stefan, schön, dass du da bist, wie geht's dir? Und dann hat er aber nicht die Tür zugeknallt und hat gesagt, ich habe keine Zeit, sondern er hat immer gesagt, hey komm doch rein, lass uns einen Kaffee trinken. Und das war wirklich sein Herz, auch am Sonntag nach dem Gottesdienst, wo man vielleicht müde war von der Predigt, das Haus war voll mit jungen Leuten. Und egal was war, er und seine Frau waren einfach gastfreundlich. Und das hätte er nicht machen müssen, aber das war einfach sein Herz, dass er gesagt hat, ich nehme mir bewusst Zeit für die Leute, ich nehme mir bewusst Zeit für die Leute in meiner Gemeinde. Ich hatte damals ein sehr turbulentes Leben mit vielen Ups und Downs und bin öfters umgezogen. Und ratet, wer mir geholfen hat beim Umzug. Zweimal stand der Heinrich Reger mit Arbeitsklamotten bei mir vor der Tür und hat mir geholfen, den Umzug zu machen. Und das war einfach sein Herz. Er hat gesagt, ich gebe mich da auch rein. Und dann war es so, dass über Jahre in Passau von 6 bis 7 Uhr abends gebetet wurde, dass mehr von der Kraft Gottes im Gottesdienst sichtbar ist. Wer war derjenige, der am meisten anwesend war in diesen Gebetszeiten? Das war der Heinrich. Und das sind nur drei kleine Beispiele, wo ein Leiter, der natürlich auch vorne auf der Bühne steht und der eine gute Gemeinde hat und wo wirklich sich Gott bewegt, aber der im Verborgenen Dinge tut und der sich als Diener hingibt, so wie es hier beschrieben ist. Also, ein Christ ist ein Jünger, der den Willen Gottes tut. Und in Matthäus heißt es selbst, wie Jesus sagt, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Ich habe eine andere Übersetzung gefunden, da heißt es, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also wie ich vorher schon gesagt habe, es geht nicht darum, um christliche Selbstverwirklichung. Ich bin ja so auch viel in den sozialen Medien unterwegs und da gibt es viele Leute, die betreiben gerade so wie so Selbstoptimierung. Also man liest so Bücher irgendwie, du schaffst mehr in weniger Zeit und wenn du dieses Prinzip beachtest, dann schaffst du noch mehr in der Zeit und dann liest du jeden Tag ein Buch. Und also ich kenne einen, der hat jetzt geschrieben, er liest jeden Tag ein Buch, das heißt er schafft halt irgendwie 300 Bücher im Jahr und der Nächste, der schafft halt dann irgendwie 5 Unternehmen gleichzeitig. Also das ist jetzt nicht das, was hier gemeint ist. Sondern es geht auch nicht darum, dass du sagst, das wollte ich immer schon mal machen und ja, jetzt mache ich das halt für Gott. Sondern es geht einfach darum, um das, was Gott auf dein Herz legt. Und das sind auch mal Sachen, die nicht so leicht sind. Das tut auch mal weh. Also ich habe auch schon Sachen getan, wo Gott zu mir gesagt hat, die soll ich tun. Das war jetzt nicht so leicht. Und ich habe zum Beispiel mal mit den jungen Leuten einen Einsatz gemacht auf die Philippinen. Und das hat 2.500 Euro gekostet. Und die hatten jetzt nicht alle das Geld, 2.500 Euro. Und manche von denen haben zum Beispiel ihr Mountainbike verkauft. Und der Nächste hat sein Keyboard verkauft, weil er von Gott gewusst hat, dass er das tun soll. Und er hat es für gering geachtet, sein tolles Keyboard herzugeben, weil er gewusst hat, wenn ich da hingehe, dann kann ich viel mehr für mein Leben gewinnen, wie dass ich jetzt ein Keyboard besitze. Eben, also den Willen des Vaters tun, das heißt, auch mal eine Meile mehr zu gehen. Wenn dich einer anruft und sagt, wie vielleicht jetzt bei der Band spontan, hey, kannst du mitmachen? Dann sagst du nicht, naja, ich hätte aber jetzt eigentlich keine Zeit und dann muss ich noch am Sonntagabend zum Proben kommen und am Samstagabend zum Proben und Sonntagmorgen früher da sein, sondern dann sagst du, nee, weil ich bin bereit und ich bin ein Diener und ich komme und ich lasse mich rufen. Und mir ist auch noch so eingefallen heute Morgen, wie ich nochmal gebetet habe, wenn wir sagen, ich tue den Willen Gottes, dann heißt es, dass ich auch in Bewegung bin. Also ihr kennt ja bestimmt das Bild, wie das Volk Gottes in der Wüste unterwegs war und wie die Wolkensäule vor ihnen hergegangen ist und wo sie der Wolkensäule gefolgt sind. Und das ist für mich so ein Bild, dass ich immer wieder mich aufmache und sage, Herr, wo bewegst du dich? Wo bist du? Das heißt, wir tun nicht unbedingt 30 Jahre das Gleiche. Ich sitze auch nicht 30 Jahre am gleichen Platz, sondern ich bewege mich. Ich lasse mich rufen. Wenn Gott mich ruft, dann gehe ich vielleicht mal woanders hin. Dann tue ich mal was anderes. Dann investiere ich mich in einem anderen Bereich in der Gemeinde. Das heißt, ich bleibe in meinem Herzen beweglich und schaue immer wieder auf das, wo ist Gott? Wo bewegt er sich? Was will er tun? Ich habe noch mal so ein paar Punkte rausgeholt. Was ist jetzt das, den Willen des Vaters tun? Also ich habe schon gesagt, nicht was ich will, sondern was Gott will. Alle Lebensbereiche unterstehen Gott. So schnell sagen wir oft, ja, mein Leben gehört Gott. Aber welches Auto ich kaufe, das entscheide ich immer noch selber. Und wo ich in Urlaub hinfahre und wen ich mir als Partner suche, das will ich dann doch alles selber entscheiden. Aber wenn ich sage, mein Leben gehört Gott, deswegen habe ich da so ein Bild, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt, mit dem Thron. Ihr kennt das bestimmt, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Wer ist derjenige, der regiert? Bist du das oder ist das Gott? Oder nur so zeitweise so, wenn es dir gerade passt, dann du und sonst jemand anderes. Meine Zeit, mein Geld, alles gehört Gott. Und dann, wie finde ich das raus, was der Wille Gottes ist? Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das ist nicht einfach nur immer meine persönliche Offenbarung, wo mir keiner reinreden darf, vielleicht auch keine anderen Christen oder so, sondern das muss immer geprüft werden im Wort Gottes und in der persönlichen Beziehung zu ihm, im Reden zu ihm. Und auch im Miteinander in der Gemeinde, das habe ich jetzt nicht hingeschrieben, aber natürlich, da finde ich den Willen Gottes raus. Es gibt in der Bibel noch ein anderes Bild, was diese Hingabe, diese Leidenschaft, dieses Laufen einfach gut ausdrückt. Das kennt ihr bestimmt, das ist das von diesem Läufer, von dem Paulus spricht. Vielleicht können wir mal die nächste Folie nehmen. Und ich habe auch drüber geschrieben, Verzicht für ein großes Ziel, da kommen wir gleich noch. Aber erstmal das Wort Gottes, das bringt das so klar auf den Punkt. Ich habe eine sehr moderne Übersetzung genommen, damit ihr das auch alle gut verstehen könnt. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Deswegen habe ich vorher schon gesagt, die Frage, ob ich mich für Gott voll hingebe und ob ich in der Gemeinde oder im Reich Gottes alles gebe, die ist damit beantwortet, weil wir sollen laufen, so wie wenn ich gewinnen will. Ich persönlich, ich will nicht der Fünfte sein, ich will auch nicht der Zehnte sein oder irgendwie der am Ende den Trostpreis bekommt, weil er es auch noch geschafft hat. Ich will ein Gewinner sein, ich will derjenige sein, der vorne als Erster drüber kommt und ich gebe alles, um dieses Ziel zu erreichen. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Eben, es geht nicht um der Selbstkasteiung willen. Es geht nicht darum, auf irgendwas zu verzichten, damit ich halt auch verzichtet habe, sondern es geht darum, dass ich das tue, weil Gott zu mir geredet hat und weil ich einen Preis erlangen will in der Ewigkeit. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Vielleicht kommt mir gerade spontan hier nochmal, steht das, ich kämpfe wie ein Boxer, aber ich schlage nicht ins Leere. Also es geht nicht darum, einen wilden Aktionismus loszutreten, Hauptsache irgendwas zu tun. Sondern es geht darum, dass du für dich, für dein persönliches Leben rausfindest, was hat Gott für dich, was ist deine Berufung. Und dass du das dann tust. Es geht nicht darum, dass du einfach sagst, ja, weil jeder jetzt irgendwie das macht, im christlichen Bereich mache ich das auch, sondern es geht darum, geh in dein stilles Kämmerlein, rede mit erfahrenen Christen, lies deine Bibel und frag Gott, Herr, was ist der Ruf für mich und für mein Leben? Wenn Gott zu einem Josef und zu einer Sarah sagt, ein Buch zu schreiben, dann ist das, was Gott für sie hat. Das heißt nicht, dass jetzt hier 100 Leute anfangen sollen, Bücher zu schreiben, sondern es ist immer das, wo Gott dich hinruft und wo Gott dir eine Platzanweisung gibt. Und es geht eben hier drum auch, wie es in diesem Buch, wie es der Sportler hier schreibt, es geht eben nicht auch nur um einen Egoismus, sondern es geht darum, dass wir auch bewusst sagen, ich nehme zum Beispiel Rücksicht auf andere. Ich diszipliniere mich. Ich enthalte mich von bestimmten Dingen. Da ist mir auch ein Beispiel eingefallen. Wie ich in Lüdenscheid war, habe ich in einer WG gewohnt und wir hatten da immer Leute, die waren früher drogenabhängig oder die kamen aus einer Alkoholabhängigkeit oder eben aus anderen Süchten. Und deswegen war es so, dass wir zum Beispiel in diesen Wohngemeinschaften ganz bewusst darauf verzichtet haben, Alkohol zu trinken. Ich sage jetzt nicht, dass man keinen Alkohol trinken soll, das ist nicht der Punkt, aber es war einfach so, dass die Menschen, die mit uns dort zusammen gewohnt haben, eine hohe Rückfallquote hatten und eine hohe Gefährdung da war, wenn man Alkohol trinkt, dass sie dann wieder anfangen, zu härteren Drogen zu greifen. Und aus diesem Grund war es so, dass eben ich als derjenige, der da mitgewohnt hat und der nicht aus einer solchen Vergangenheit kam, also ich hatte nie solche Probleme, ganz bewusst gesagt habe, nein, ich über Selbstdisziplin und in diesen 6 Jahren, wo ich dort bin, habe ich nie innerhalb einer WG oder bei einem Fest Alkohol getrunken. Und das ist das, was hier steht, weil ich habe ein anderes Ziel. Ich will einen anderen Preis erreichen. Deswegen achte ich es für gering und sage, nee, das bisschen Genuss, was mir der Alkohol bereiten würde, das wiegt das bei Weitem nicht aus, wenn ich einen von meinen Mitbrüdern gefährden würde, wieder rückfällig zu werden und Drogen zu nehmen. Genauso hatten manche von denen Probleme damit, wenn man sich bestimmte säkulare Musik angehört hätte, weil sie dann sofort irgendwo in ihrem Kopf und in ihrem Geist sich daran erinnern an irgendwelche Drogenerlebnisse, die sie hatten, während sie bestimmte Musik gehört haben. Also habe ich genauso in diesen 6 Jahren, wo ich in dieser WG gewesen bin, keine säkulare Musik gehört. Ich habe schon irgendwo mal außerhalb was angehört, also das will ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls dort, wo ich mit den Leuten zusammen war und wo ich in dieser WG war, habe ich mir nur christliche Musik angehört. Ganz bewusst habe ich auf das verzichtet, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht ein Anstoß sein für meine Brüder und Schwestern, damit sie sich nicht an irgendwas Negatives erinnern und in Gefahr kommen, wieder Drogen zu nehmen. Und das ist genau das, was diese Bibelstelle sagt, Verzicht für ein größeres Ziel. Ich bin auch mal bereit, auf Dinge zu verzichten, weil es anderen gut tut. Ich bin auch mal bereit, auf Dinge zu verzichten, um andere nicht zu verführen. Und am Ende steht ja noch, sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Also, das ist wieder so dieser Brückenschluss zu dem, was der Heinz letzte Woche gesagt hat. Wir brauchen eben diese Balance zwischen dem, was wir in der Öffentlichkeit im Sichtbaren leben und dem, was wir auch dann leben, wenn keiner dabei ist. Ja, ich komme zum Schluss. Nochmal die letzte Folie. Ich hoffe, es ist mir gelungen, so ein bisschen das rüberzubringen. Es geht darum, dass ich angetrieben bin von dem, was Jesus tut. Es geht darum, dass ich auf das schaue, was Jesus für mich getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Momente hattet, also ich kenne das von meinem Leben, wo ich zum Beispiel mal in irgendeiner leeren Kirche war und einfach mal nur das Kreuz vor mir war und ich habe das angeschaut. Oder vielleicht habt ihr mal den Jesus-Film gesehen und habt gesehen, was hat Jesus getan und wie er gelitten hat für dich. Was hat er alles für ein Opfer gebracht für dich? Und in diesem Anschauen, in meinem Herz, gibt es dann immer nur eine Antwort und die heißt, ja Jesus, ich lege auch mein Leben hin für dich. In diesem Anschauen gibt es bei mir nur die Antwort, dass ich sage, Herr, du hast zu viel für mich getan, ich will auch was tun für dein Reich und ich will auch was tun, um dir zurückzugeben von dem, was du getan hast für mich. Und Jesus hat mich zuerst geliebt. Seine Liebe war schon da, wo ich ihn noch nicht geliebt habe. Das Feuer des Vaters, das ich leben kann, das Feuer des Vaters, das er um mich umwirbt, das war schon da, bevor ich überhaupt irgendwas für ihn getan habe. Das ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Der Vater wirbt um uns, der Vater ist da und liebt uns, der Vater hat den ersten Schritt getan. Er ist immer der schon als Erster losgegangen ist. Er ist immer der schon da war und der auch in den tiefsten Momenten unseres Lebens da ist. Also wenn wir auf das Kreuz schauen, das hier auch hinter mir steht, das ist, glaube ich, der Ruf, den Gott einfach auch heute Morgen hat und sagt, hey, ich habe alles gegeben für dich, ich habe mein Äußerstes gegeben für dich. Was tust du für mich? Was ist deine Antwort darauf? Ich möchte einfach noch mal kurz sagen, auch wenn hier viele bekannte Gesichter sind, aber falls du noch nie eine Antwort darauf gegeben hast, dass Jesus zu dir gesagt hat, hey, ich habe mein Leben für dich gegeben. Wie möchtest du darauf reagieren? möchte ich trotzdem heute Morgen auch nochmal ganz bewusst sagen, willst du darauf eine Antwort geben, vielleicht das erste Mal, aber auch vielleicht zum wiederholten Mal. Und ich möchte nochmal ganz kurz vorlesen aus diesem Buch. Sobald wir uns ausliefern, vermittelt uns der Heilige Geist eine Kundgebung der Freude Jesu. Das letzte Ziel der Selbstaufopferung besteht darin, dass wir unser Leben für unseren Freund lassen. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, ist es unser größter Wunsch, unser Leben für Jesus hinzugeben. Und der Gedanke, dass wir damit ein Opfer bringen, tritt uns deshalb gar nicht nahe, weil das Opferbringen die Liebesleidenschaft des Heiligen Geistes ist. Also alles, von dem ich jetzt geredet habe, das ist vielleicht noch wichtig, das möchte ich nicht vergessen am Ende. Das ist das, weil der Heilige Geist in uns das bewirkt. Du wirkst es nicht aus dir selbst raus. Du musst jetzt nicht selbst anfangen, dich irgendwie zu verbiegen oder irgendwelche Kräfte in dir mobilisieren, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der das in uns wirkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der dieses Feuer in uns wirkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der diese Leidenschaft in uns wirkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns die nächste Meile laufen lässt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns morgens aufstehen lässt, wenn wir vielleicht müde sind, und der uns den Dienst tun lässt. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass ihr das auch hört. Der Heilige Geist ist das, der das bewirkt. Der Heilige Geist ist der, der uns antreibt. So wie es hier der Oswald Chambers schreibt, die Liebe und das Feuer des Heiligen Geistes in uns sind diejenigen, die uns antreiben. Der Heilige Geist wirkt es, dass du sagst, ich will mehr von Jesus. Der Heilige Geist wirkt es und zieht dich zum Vater und sagt, ich schaue auf ihn und ich will so sein, wie er es ist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der das tut und der das vollbringt, der dir die Kraft gibt, das zu vollbringen, der dir die Kraft gibt, wie dieser Athlet zu laufen. Du brauchst nicht irgendwelche Steroide, sondern das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dich laufen lässt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dir die Ausdauer auch gibt, diesen Lauf zu laufen. Weil es ist vielleicht nicht ein 50-Meter-Lauf, es ist vielleicht ein 10.000-Meter-Lauf oder ein Marathon. Aber der Heilige Geist ist der das bewirkt. Und deswegen werden wir gleich auch nochmal singen, aber ich möchte jetzt erstmal einfach beten für uns als Gemeinde, dass Gott uns einfach das offenbart. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du dich nicht gering geachtet hast, auf diese Erde zu kommen. Ich danke dir so sehr, dass du uns vorgelebt hast, Herr, ein Leben der Hingabe und ein Leben der Dienerschaft. Du hast immer Menschen aufgebaut. Du hast immer Menschen ermutigt, Herr. Du hast Kranke geheilt, Herr. Du bist gekommen und hast Essen vermehrt, Herr. Du bist gekommen und hast die Tür aufgemacht, dass wir ewiges Leben haben. Dein Rufen ist es, so wie wir gesungen haben. Du bist, hast die 99 stehen gelassen und bist dem einen Schaf nachgegangen, Herr. Und Herr, da wo wir auf dich schauen, da wo wir schauen, wie du gelebt hast, da wo wir deine Worte lesen im Wort Gottes, Herr, da werden wir verändert, Herr. Da kommt in unserem Herzen ein Widerhall und wir sagen, Herr, ich will immer mehr von dir, ich will immer mehr sein wie du, ich will immer mehr deine Worte verstehen und mehr deine Werke tun. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du dein Äußerstes gegeben hast am Kreuz. Du bist in den Tod gegangen, damit wir ewiges Leben haben, Herr. Und deswegen legen auch wir unsere Herzen nieder und sagen, Herr, ich will zurückgeben von dem, was du getan hast. Ich will antworten auf diesen Ruf und will sagen, Herr, auch ich gebe mein Äußerstes für dein Höchstes, damit du groß gemacht wirst, Jesus. Und wir vertrauen dir, dass wir durch ein solches Leben uns Schätze im Himmel sammeln, Herr, dass wir Dinge bauen für die Ewigkeit, Herr, dass wir, wenn wir eines Tages vor dir stehen, dass du zu uns sagst, ich kenne dich beim Namen, weil du hast mein Wort getan und du hast meinen Willen getan. Und Geist Gottes, ich lade dich ein heute Morgen, dass du kommst und dass du uns antreibst, dass du kommst in unser Leben und dass du uns füllst, dass du, Heiliger Geist, dass du die Energie bist und die Kraft bist, die das bewirkt in unserem Leben. Wir können es nicht selbst tun, sondern wir können es nur tun, wenn wir getrieben sind von dir, wenn du uns zu Jesus führst, wenn du uns zum Vater führst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns deswegen noch mehr Sehnsucht gibst nach deiner Gegenwart, dass wir sagen, komm, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Feuer, wir brauchen deine Leidenschaft, wir brauchen mehr von dir. Wir sind müde und schwach und wir können nicht ohne dich, Heiliger Geist. Aber du kannst es bringen, du kannst es wirken, du kannst uns in Bewegung setzen, Heiliger Geist. So, wenn du vielleicht schon mal so eine Entscheidung getroffen hast oder das einfach erneuern möchtest, dann möchte ich kurz nochmal mit dir ein Gebet sprechen, wo dieses Gebet einfach ausdrückt, dass du sagst, danke Jesus, dass du dein Äußerstes gegeben hast. Ich will von heute an ein Leben mit dir führen in aller Entschiedenheit. Lass uns einfach die Augen kurz geschlossen halten. Ich möchte das einfach nochmal beten, wenn hier jemand ist und sagt, ich möchte das auch nochmal erneuern, bete da einfach mit. Danke Jesus. Danke, dass du dein Äußerstes gegeben hast. Danke, dass ich, weil du gestorben bist, ewiges Leben habe. Ich erkenne, dass ich dein Leben brauche. Und ich möchte von heute an, dass du auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ich beende meine krummen Wege und ich vertraue darauf, dass du mich führst. Ich sage Ja zu dem ewigen Leben, das du mir geben willst. Amen.